Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. Heute ist ein Feiertag. Wir feiern die Volkshochschule Wiesbaden, die im Januar 1921 gestartet ist und fast 100 Jahre lang bis auf die Zwangspause während der Nazizeit die Wiesbadener Bürger mit Bildung versorgt hat. Meine Gäste sind an diesem schönen Tag die VHS-Direktorin Dr. Stefanie Dreifürst und der ehemalige Direktor Hartmut Boger. Guten Abend und Gratulation zum Jubiläum.
Danke für die Einladung, Frau Schostak.
Ja, ebenfalls danke.
Frau Dreifürst, Sie dürfen das stolze Jubiläum in diesem Jahr feiern. Wie tun Sie das?
Also wir haben natürlich pandemiebedingt nicht alles in Präsenz umsetzen können, was wir uns vielleicht erhofft hatten, noch in der Planung. Aber wir tun das vor allem ja mit schönen Dingen, die ein bisschen ungefährlicher sind, als sich in Präsenz im Moment zu treffen. Das heißt, wir werden Anfang August unser Jubiläumsmagazin unter die Menschen bringen. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Das werden so 176 Seiten tatsächlich sein. Sehr aufwendig gestaltet, sehr zeitgemäß, schöne Geschichten. Daneben gibt es noch so Kleinigkeiten wie den Jubiläumssekt. Den wird es dann auch ab übernächster Woche in der Domäne Mechthildshausen zu kaufen geben. In Form auch von Proviantkörben kann ich schon mal ein bisschen Appetit machen. Herzhaft und süß, und der Erlös des Verkaufs wird an die freie Künstlerszene in Wiesbaden gestiftet werden.
Proviant, was ist denn da drin? Wiesbadener Spezialitäten, oder?
Ja, kann man so sagen. Also es gibt den Rosé-Sekt sozusagen von Menger und Krug. Es gibt frisch gebackene herzhafte Sachen, die Azubis in der Domäne Mechthildshausen sich ausgedacht haben, und auch extra kreierte Pralinen für die VHS.
Das Jubiläum ist ein Highlight dieses Jahres. Welche gibt es denn darüber hinaus?
Also eigentlich versuchen wir zum Highlight werden zu lassen, dass wir hoffentlich ab dem Herbstsemester wieder in Präsenz starten dürfen, und das hoffentlich unter sicheren Bedingungen. Aber das Highlight für mich jetzt persönlich, gerade weil ich mitten in der Krise angefangen habe letztes Jahr, sind eigentlich die Mitarbeitenden der Volkshochschule, die sehr, sehr tapfer und sehr emsig versucht haben, das Beste aus der Situation zu machen. Und ich finde, das ist uns ganz gut gelungen.
Sie haben Ihr Amt im Mai 2020 angetreten. Die Pandemie hatte gerade begonnen. Ihr erstes Jahr war eine Herausforderung, das muss man so sagen. Da Sie aber vermutlich Herausforderungen eher schätzen als fürchten, wüsste ich gerne, wozu fühlten Sie sich herausgefordert? Wie haben Sie das Jahr gemeistert?
Also ich sage immer, eigentlich hatte das nur Vorteile, mitten in so einer Krise anzufangen, weil zumindest gefühlt die Leute einen immer so bedauern, sagen, oh je, du Arme, musst da mitten in der Krise anfangen, und da sind die Erwartungen immer so ganz niedrig. Insofern konnte ich nur gewinnen, und ehrlich gesagt hatte ich zum einen einen Vorgänger, der mir sehr den Einstieg erleichtert hat, und zum anderen einfach ein fantastisches Team und auch eine große Unterstützung in der Stadt, also dass wir gemeinsam diese Krise meistern. Insofern würde ich das jetzt gar nicht als außerordentliche Herausforderung begreifen, sondern als ja spannende Herausforderung mit ganz viel Gewinn für mich persönlich auch.
Und was haben Sie als Herausforderung gesehen, vor allem?
Also erstmal diesen Betrieb kennenzulernen. Und das war ehrlich gesagt durch den ersten Lockdown auch eine ganz tolle Chance, weil ich natürlich gar nicht so viele Termine im öffentlichen Raum wahrgenommen habe, sondern vor allem eben das Haus von innen kennengelernt habe, seine Geschichte. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum wir heute hier sitzen. Und ja, die Menschen, die da arbeiten. Insofern hatte ich eigentlich eine ziemlich gute Situation.
Sie hatten gewichtige Programmpunkte aufgelegt. Gleich zu Beginn des Wintersemesters ging es um das hochaktuelle Thema Verschwörungstheorien. Da Sie Vorstandsmitglied der Skeptikerbewegung GWUP sind, das heißt Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften, liegt so ein Programmschwerpunkt nahe. Finden Ihre Haltungen und Überzeugungen als Skeptikerin Niederschlag in der VHS Wiesbaden?
Na, ich hoffe doch schon, dass sich das in irgendeiner Form positiv zumindest bemerkbar macht, und sei es nur durch meine, sagen wir mal, doch mittlerweile ganz gut gewachsenen Netzwerke in so eine Bewegung hinein oder in eine Bewegung hinein, der es wirklich darum geht, Aufklärung zu betreiben und auch ein Stück weit Verbraucherschutz, also dass Menschen nicht auf Angebote hereinfallen oder Entscheidungen treffen in ihrem Leben, die negativ in irgendeiner Form sind. Und das Thema Verschwörungsmythen, wie wir gerne sagen, Mythen oder Verschwörungserzählungen, ist auf jeden Fall eins, das aktuell bleibt, das wir auch nach wie vor weiter aufgreifen wollen und wo ich sehr davon profitiert habe, dass ich halt Kolleginnen und Kollegen mal schnell anrufen kann und fragen, hättest du Zeit, einen tollen Vortrag bei uns zu halten und das vielleicht sogar unentgeltlich oder für ein sehr schmales Honorar. Also das hat sicherlich, hoffe ich, positive Effekte auch für die Volkshochschule gehabt.
Sie haben damit mit diesem Thema ja wieder das Semesterthema aufgenommen und wollen das auch weiterführen. Mhm. Wollen Sie uns noch ein bisschen was darüber erzählen, wie dieser Schwerpunkt angekommen ist?
Mhm. Also genau, das war sozusagen mein direkter Vorgänger, der zwischen Hartmut und mir, der hatte die Semesterschwerpunkte, glaube ich, abgesetzt. Ich habe sie wieder eingeführt, weil es mir wichtig ist, dass wir als Volkshochschule auch immer wieder aktuell für etwas stehen und wo auch die Menschen mitbekommen, dass wir am Puls der Zeit bleiben und ich glaube, man auch einfach Pressearbeit so ganz gut machen kann. Und dieser Schwerpunkt ist tatsächlich ganz kontrovers angekommen. Also natürlich die Leute, die kamen und auch durften in der Pandemie, die fanden das ganz toll. Es wurde super diskutiert. Aber es gab schon auch immer mal wieder Leute, die natürlich gesagt haben, nee, aber das stimmt doch. Das ist doch gar keine Verschwörung. Das ist doch wirklich so. Also es war tatsächlich, in der Mitte der Gesellschaft wird es durchaus kontrovers aufgenommen. Aber das finde ich gut. Also ich finde, Volkshochschule sollte auch manchmal kontroverse Reaktionen hervorrufen. Das heißt nämlich, dass man relevant ist.
Das schon, aber was machen Sie dann mit den Reaktionen, mit den unerwünschten Reaktionen?
Ich würde nicht sagen, dass die unerwünscht sind.
Naja, gut, also darüber können wir uns jetzt lange unterhalten. Das ist sicher nicht das Wort, das Sie benutzen würden. Das denke ich schon. Also die erwünschten Reaktionen, haben diese erwünschten Reaktionen, also die meinen Verschwörungen, natürlich gibt es Verschwörungen, haben Sie die durch die Vorträge, durch die Veranstaltung überzeugen können?
Ich glaube, ein paar bestimmt. Also es waren natürlich auch einige Vorträge dabei, wo es tatsächlich darum ging, wie kann ich denn Quellen überhaupt überprüfen, gerade im Internet? Wie kann ich erkennen, ob ein Foto in einem anderen Zusammenhang schon mal verwendet wurde und überhaupt nicht das illustriert, was die Quelle gerade behauptet, dass da illustriert würde? Also schon ganz praktische Tipps auf jeden Fall, das ist angekommen. Und was schon auch ein Effekt war, wir haben die Vorträge zum allerersten Mal auf Video aufgenommen und die auf unserem YouTube-Kanal gepostet. Das heißt, zum ersten Mal in der VHS Wiesbaden sind tatsächlich Vorträge auch so einem sehr breiten Publikum zur Verfügung gestellt worden, unentgeltlich. Und ich habe letzte Woche, glaube ich, das letzte Mal geschaut, so 7.000, 8.000 ZuschauerInnen hatten wir mittlerweile. Also das ist natürlich dann schon nochmal eine ganz andere Reichweite, als wir das in Präsenz gewöhnt sind. Und da gab es natürlich ganz krude Kommentare. Und ich moderiere das, ich schaue mir alle Kommentare an, antworte darauf, versuche es manchmal auch ein bisschen witzig zu machen, es auch nicht so verbissen und ernst zu nehmen, sondern dann eher, wenn einer gar nicht locker lässt und sagt, die Erde ist aber doch eine Scheibe, dann muss man irgendwie Humor beweisen. Also zu verbissen sollte man nicht rangehen.
Haben Sie auch Erfahrungen gemacht, was die Methoden betrifft, ob Vorträge die richtige Art und Weise ist, Leute zu erreichen?
Also ich glaube, in Wiesbaden auf jeden Fall sind Vorträge ein ganz adäquates und gutes Mittel, um Aufmerksamkeit zu wecken, auch für ein Thema oder die Leute auch niedrigschwellig anzusprechen. Also da gehe ich hin, da bekomme ich Wissen präsentiert, ich darf hinterher diskutieren. Ich glaube, dass Vorträge nach wie vor ein Bedürfnis von Menschen befriedigen, sich mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Sie aufzuzeichnen, glaube ich, ist auch ein Zukunftsmodell. Also wir werden das weitermachen und möglichst viel auch Geld ein bisschen in die Hand nehmen, und damit wir das auch vielen Leuten ermöglichen können, sich das anzuschauen. Ich denke aber auch unsere in Anführungsstrichen normalen Kurse in Präsenz, wo man auch vielleicht stärker mit den Kundinnen und Kunden ins Gespräch kommt, dass sie auch adäquat sind, und auch Online-Formate mittlerweile auf jeden Fall.
Das Bildungsprogramm der Volkshochschule 1921 wandte sich an die, ich zitiere jetzt mal, geistig Suchenden in allen Volksschichten mit dem Ziel der allgemeinen öffentlichen Geistespflege. Gilt dieses heute noch oder wie formulieren Sie es 100 Jahre später?
Also das ist toll, dass Sie das zitieren, weil das kommt auch natürlich in unserem Jubiläumsmagazin gleich am Anfang in meinem Vorwort, dieses Zitat.
Ist ja auch besonders schön.
Ganz besonders schön und hat diesen Duktus der Zeit, der teilweise auch manchmal charmant, manchmal etwas krude, heute kompliziert klingt. Aber das geistig Suchende, glaube ich, wenn wir das ein bisschen nach heute übersetzen würden, vielleicht neugierig, wissbegierig, und ich glaube, das können wir immer noch unterschreiben. Und wir versuchen tatsächlich, und das sieht man ja auch allein an unserer Struktur mit den 5 Fachbereichen, dass wir Bildungsangebote in die Breite und in die Tiefe machen, also beides.
Über die Anfänge der Volkshochschule Wiesbaden und ein paar wichtige Stationen in diesen 100 Jahren berichtet gleich Hartmut Boger, der 27 Jahre lang die VHS geleitet hat. Zuvor aber zur Einstimmung eine Musik aus den Frühzeiten des letzten Jahrhunderts. Wenn ich sonntags in mein Kino gehe, spielt das UFA Jazz Orchester. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Wir würdigen heute 100 Jahre Volkshochschule Wiesbaden und fragen den ehemaligen Direktor Hartmut Boger nach den Anfängen. Wie kam es zur Gründung?
Ja, der Volkshochschulbund Wiesbaden und Umgebung wurde bereits 1920 gegründet, aber als Träger der Volkshochschule. Aber die Volkshochschule wurde offiziell erst am 9. Januar 1921 eröffnet im Rathaus. Und zwar von maßgeblichen Vertretern sowohl des Bürgertums, repräsentiert etwa durch Vertreter des Philologenverbands, als auch Vertreter, es waren, ich sage bewusst Vertreter, weil es waren alles Männer, und Vertreter der Arbeiterbewegung, allen voran Johannes Maas, der schon damals, der war Volksschullehrer, viele Volksschullehrer waren ja damals wichtig, gerade in der Volksbildungsbewegung, und haben mitgegründet die Volkshochschulen, die es im Reich dann gab. Die Volkshochschulen wurden verstanden als Grundeinheiten des demokratischen Volksstaates. Man muss ja sehen, das war eine politische Revolution, die da stattgefunden hat, von einem autoritär monarchistischen Regime zur ersten Republik mit demokratischer Verfassung und allgemeinem freien, gleichen, geheimen Wahlrecht für Männer und Frauen. Seit 1919 wurde das Frauenwahlrecht eingeführt. Eine kleine Minderheit von Frauen hat es tatsächlich auch sehr zielstrebig und auch wirkungsvoll durchgesetzt. Und in dieser Reichsverfassung war im Artikel 148 Absatz 4 die Aufgabe Unterstützung der Volkshochschulen durch die Kommunen, die Länder, also die Weimarer Republik, wie sie hieß, weil sie in Weimar gegründet worden war, als der Kulturstadt Weimar, nicht in Berlin, wo es politisch drunter und drüber ging, war die Volkshochschule, sollte gefördert werden durch Kommunen, Länder und das Reich. Das war zwar keine verpflichtende Aufgabe, aber eine Sollaufgabe. Immerhin wurden sie in der Reichsverfassung erwähnt. Und in der Volkshochschulbewegung vereinigten sich zwei Bildungsstränge aus dem 19. Jahrhundert, einmal des liberalen Bürgertums und der Arbeiterbewegung. Und das hat man auch gesehen, sieht man auch im ersten Programmheft, dass hier Bürgertum und Arbeiterbewegung nicht feindselig einander gegenüberstehen, sondern eigentlich zusammenarbeiten. Das war auch der Gedanke. Ist natürlich völlig diskreditiert durch die Nazi-Sprachregelungen, die ja alles aufgesogen haben, was vorher da war und neu definiert, umdefiniert haben. Zum Beispiel Volksgemeinschaft gab es vorher als Begriff auch für den Nazis, aber im Sinne einer demokratischen Volksgemeinschaft. Oder es gab in der Volkshochschulbewegung etwa Breslau, also ein prominenter sozialdemokratischer Repräsentant der Volkshochschulbewegung, Hermann Heller, der dann Professor für Staatsrecht wurde und den Begriff sozialer Rechtsstaat geprägt hat, der hat auch die Formulierung geprägt, Volksbildung durch Volksbildung. Also da sieht man, das war im demokratischen Sinne vorhanden, wurde aber von den Nazis dann umdefiniert.
Wo wir gerade beim Volk sind, hatten die bildungswilligen Bürger darauf gewartet, dass es so eine Einrichtung gab wie die Volkshochschule?
Also es war ja bis, ja auf jeden Fall. Also man sagte ja, man brauchte jetzt mündige Menschen für eine mündige Zeit. In diesen Formulierungen hat es Johannes Maas auch mal ausgedrückt. Vorher gab es Bildung nur von oben. Der Staat, der autoritäre Staat, wollte die Kontrolle darüber behalten, was die Menschen, die in seinem Staatsgebiet wohnen, auch denken sollten. Und es gab professorale Volksbildungsvorträge eine Stunde lang und es wurde nicht gefragt und wurde nicht diskutiert. Man sollte heimgehen und das professorale Wissen für sich dann quasi überdenken nochmal. Hier war der neue Gedanke Volksbildung von unten, etwa die Arbeitsgemeinschaften als unter fachkundiger Leitung, als Versammlung von Menschen, die darüber entscheiden, selber welche Interessen sie haben und wie sie es entwickeln.
Was wurde denn damals angeboten?
Also das ersten Programmheft war in drei Teile gegliedert, der Mensch in der Natur, der Mensch in der Gemeinschaft, der Mensch in der geistigen Welt. Und so war das auch gegliedert. Also erstmal Naturkunde, Verständnis, woher wir kommen, ja, Menschen auch als Wesen, die auch durchaus sehr modern, ja, ökologische Fragen wurden unter anderen Namen erörtert, aber auch dieses Leben mit der Natur, ja, Mensch in der Gemeinschaft, ja, also soziale Miteinander und Mensch in der geistigen Welt, da ging es dann um verschiedene Religionen, Philosophie, aber nicht Religion im Sinne einer Missionierung, sondern verschiedene Richtungen, Strömungen wurden da verglichen miteinander oder auch die Ideenwelt des Sozialismus und so weiter. Zum Beispiel Georg Buch hat darüber was gemacht, Seminare. Der war leider damals der Sozialistischen Arbeiterschule. Das war ein Themenspektrum, das von dieser Gliederung her ging es auf Martin Buber zurück, der schon 1919 zu einer Volkshochschultagung nach Heppenheim eingeladen hat, wo er gewohnt hat, um diese Fragen der demokratischen Volksbildung zu erörtern.
Vor kurzem hast du die Laudatio auf die jüdische Gemeinde gehalten, die den Kulturpreis 2020 der Stadt bekommen hat. Du hast dabei auch die Gründung des jüdischen Lehrhauses 1921 erwähnt. Ja. Gab es damals schon eine Zusammenarbeit mit der VHS?
Darüber habe ich leider nichts in Erfahrung gebracht. Nur, dass in späteren Jahren der Rabbiner Dr. Lazarus an der Volkshochschule unterrichtet hat. Aber sonst war das jüdische Lehrhaus im Wiesbadener Verständnis oder im Verständnis von Rabbiner Lazarus eine Einrichtung, die vorrangig der Selbstverständigung der jüdischen Gemeinde gedient hat. Anders als das Lehrhaus in Frankfurt, das freie jüdische Lehrhaus, das war zwar auch vorrangig an die jüdische Gemeinde gerichtet, aber auch in der Wirkung in die Mehrheitsgesellschaft, um deutlich zu machen, wir sind hier und das ist unsere Jüdischkeit, die wir diskutieren, und wurden auch andere Leute eingeladen, also Nicht-Juden, die sollten sich aber doch bitte zurückhalten. Also hier habe ich jetzt nichts, das Wiesbadener Lehrhaus war etwas anders orientiert als das Frankfurter. Mhm.
1933 wurden die Volkshochschulen mit ihrem demokratischen Bildungsideal von den Nazis verboten. Also bald nach dem Beginn der Machtübergabe. Sie waren den Nazis also zu gefährlich geworden. Könntest du mal bitte ganz kurz und knapp sagen, was das Gefährliche war? Warum das schon so schnell ging, dass die Volkshochschulen verboten wurden?
Also die Volkshochschulen wurden ja im Mai 1933 verboten, eigentlich gleichzeitig wie die Gewerkschaften. Und es war völlig klar, den Nazis war völlig klar, dass die Volkshochschule eine demokratische Bildungseinrichtung sind. Und dass dort großer Wert auf selbstständiges Denken, Mündigkeit gelegt wird. Und das ist genau das, was natürlich den Nazis überhaupt nicht in den Kram gepasst haben, weil sie auf Gleichschaltung aller gesellschaftlichen Organisationen gesetzt haben. Darauf haben sie ja ihre, sollte ja ihre Macht basieren. Und die Volkshochschule wurde im Mai 1933 geschlossen. Johannes Maas wurde abgesetzt als Geschäftsführer und Vorsitzender, wurde auch dann auf der Grundlage des Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums aus dem Schuldienst entfernt, mit einer Mini-Pension abgefunden und musste sofort die Schlüssel abgeben, ein Pfarrer im Ruhestand, Minor, über den wir nichts rausbekommen haben. Alle Aufrufe in der Presse, ob den jemand kannte oder Verwandtschaft hat, sind unbeantwortet geblieben. Wahrscheinlich, wenn er Verwandtschaft hat, will es jemand gewesen sein. Schlüssel abgeben, Hausverbot. So schnell ging das. Und zwar in einem Ton, quasi als die neue Zeit, passt da nicht rein. Johannes Maas hat genauso wie die SPD im Reichstag versucht, sich mit den Nazis zu arrangieren, aber da er vorher schon eindeutig Position bezogen hat, Ende der 20er Jahre schon gegen die aufkommenden Nazis, war, hat ihm das kein Mensch geglaubt, dass er jetzt da irgendwie die Richtung gewechselt hätte.
Nach dem Krieg ging es dann wieder aufwärts, das heißt, die Volkshochschulen konnten sich wieder zusammenfinden und öffnen. Ging das dann relativ problemlos?
Erstmal nicht problemlos.
Ich muss das unseren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Hartmut Boger weiß sehr viel. Und wenn er sich kurz fasst, dann fasst er sich kurz. Aber ich muss ihn immer noch mal darum bitten, sich noch kürzer zu fassen.
Ich fasse mich unverantwortlich kurz, muss ich sagen. Gut, ja. Das war nicht einfach, weil erstmal gab es ja die Besatzungszonen und da wurde unterschiedlich mit den Volkshochschulen verfahren. Die amerikanische Besatzungszone hat relativ schnell die demokratischen Bildungsbestrebungen zugelassen, aber natürlich unter Kontrollierten, da gab es entsprechende Kontrollratsanweisungen. Deshalb konnte 1946, am 2. Juni, konnte die Volkshochschule dann zusammen mit dem Wiesbadener Kulturbund, erste freie Kulturzusammenschluss, nach 1945 wiedergegründet werden. Und zwar war Johannes Maas, der ja in Dachau im KZ gewesen war und gefoltert worden war, der war wieder zum Stadtrat für Schule, Volksbildung und Sport gewählt worden. Zusammen mit Franz Götting, Direktor der Nassauischen Landesbibliothek, haben die das dann gegründet. Und beide waren halt klare Antinazis gewesen.
Wir machen einen Sprung ins Jahr 1989. Am 1. Oktober, also kurz vor dem Mauerfall, hast du dein Amt angetreten, gerade 37 Jahre alt geworden. Das müssen aufregende Zeiten gewesen sein in jeder Hinsicht, nehme ich an. Könntest du oder möchtest du ein paar Schwerpunkte sagen zu der Zeit, in der du in der Volkshochschule das Amt innehattest? Oder möchtest du lieber noch zur Geschichte der Volkshochschule sprechen? Wir können auch gerne für die Homepage dann ein langes Gespräch führen, ohne dass ich dich dauernd antreibe. Du hast die Wahl. Was möchtest du?
Ja, also können wir, ja. Reden wir über 89 und die Folgen. Das war tatsächlich eine Parallele. Deutschland im Umbruch und ich auch im Umbruch. Die erste Stelle außerhalb Baden-Württembergs, ja, muss ich sagen, mit 37 Jahren. Und gut, ich hatte ein kindliches Verhältnis zu Wiesbaden, weil ich da schon mal mit 5 Jahren, 6 Wochen war. und immer Kontakt gehalten habe zur Verwandtschaft da. Also von daher war das, für mich war das auch wirklich ein Aufbruch. Raus aus Baden-Württemberg, raus aus dem schwäbischen Pietismus, in die große Welt, mein Sprung in die Welt nach Wiesbaden, Weltkulturstadt, Nizza des Nordens und so weiter. Ja, gegenüber dem schwäbischen Kleinstadt ist das schon ein großer Sprung, ja. Das muss man schon sehen, das ist schon Welt. Und ja, ich habe eine Volkshochschule angetroffen, die, ich sag mal, suboptimal organisiert war. Es gab wenig gemeinsames Selbstverständnis. Es gab vor allem, was ich mir gleich aufgefallen ist, es gab kein historisches Bewusstsein. Also eigentlich niemand der Beschäftigten hatte eine Vorstellung, woher Volkshochschule kommt. Und da habe ich gestöbert und auf dem Dachstuhl tatsächlich Unterlagen gefunden über die Geschichte der Volkshochschule. Habe ich mit dem Stadtarchiv in Verbindung gesetzt und es war eine meiner ersten Taten, die Geschichte der Volkshochschule aufzuarbeiten. Zusammen natürlich mit Axel Ulrich vom Stadtarchiv und Jochen Dollwett. Und wurde mir klar, dass wir ein paar Jahre später, nämlich 1996, ein Doppeljubiläum feiern, 75 Jahre Gründung, 50 Jahre Wiedergründung. Und da haben wir dann auch darauf hingearbeitet. Und wichtig war mir auch, die Kooperation in der Stadt zu verbessern. Die Volkshochschule kam mir etwas isoliert vor. Und dann war eine ganz wichtige Sache, zum Beispiel Gründung der Akademie für Ältere als Kooperationsverbund 1992. Und die Einrichtung meiner Arbeitsgemeinschaft Politik am Nachmittag 1991. Und was mir auch klar war, ganz dringendes Problem, die Lösung der Raumfrage. Weil das Haus, in dem wir waren, Ecke Dotzheimer Straße, Schwalbacher Straße, das war das sogenannte Volksbildungsheim, das 1956 von George Buch, damals Bürgermeister, dem Vorsitzenden Helmut Schopper und dem Direktor Eberhard Stephan, als vorläufige Bleibe übergeben worden war. Und seither war eigentlich nichts dran gemacht worden, ja, seit 1956. Und so sah das Haus aus. Auch wenn man reinkam, dachte man, da liegen 100 Leichen im Keller. So hat es gerochen nach Salpeter. Und dann sind 1991 ja die, ja, da muss man sagen, Gorbatschow sei Dank, deshalb muss man Gorbatschow Dank sein als Volkshochschule, sieht man, wie das global im Lokalen zusammenhängt, dass die Amerikaner aus dem Camp Lindsay abgezogen sind und da plötzlich Flächen zur Disposition standen. Und da waren wir sehr schnell im Gespräch. Damals war ja Margarete Goldmann die zuständige Dezernentin und war im Vorstand und Achim Exner war Oberbürgermeister und die waren eigentlich sehr schnell und es gab sehr schnell eine übergreifende Initiative der demokratischen Parteien, ja, demokratische Parteien, weil wir hatten ja ab 93 die Republikaner leider im Stadtparlament. Aber alle anderen waren dafür, dass für die Volkshochschule jetzt was getan werden muss. Und deshalb konnten wir dann pünktlich zum Jubiläum 1996, hat uns dann im Namen des Magistrats, der Oberbürgermeister, zwei Gebäude im Europaviertel geschenkt als weitere Bleibe.
Und er hat deine Bitten erhört und hat sogar dafür gesorgt, dass es eine Haltestelle
ja,
gibt,
das Volkshochschule. War natürlich unglaublich. Ja. Das war zuerst abgelehnt worden und dann hat er das in einer wunderbaren Aktion vorgestellt.
Schönen Gruß an Achim Exner.
Ja, herzlichen Dank Achim, ja. Und Margarete natürlich.
Du bist zwar im Ruhestand, aber immer noch bei der VHS in mehreren Funktionen aktiv. Und last but not least bist du Bassist der Band Best Age. Natürlich hören wir jetzt einmal einen Titel von euch, Fire and Rain. Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und den Gästen Stefanie Dreifürst und Hartmut Boger. Frau Dreifürst, genug der Vergangenheit, wenden wir uns der Zukunft zu. Bei unserem ersten Gespräch im September 2020 sagten Sie, gut, dass jemand Neues kommt. Sie hätten viel vor. Was erwartet uns denn?
Na, alles darf man ja sein ganzes Pulver noch nicht am Anfang verschießen. Ich glaube, ich bin selber immer noch in so einem Lernprozess, auch diesen Standort kennenzulernen, Wiesbaden noch besser kennenzulernen, was ermangels sozusagen physischer Gelegenheiten manchmal ganz schön schwierig ist. Aber also was ich Ihnen wahrscheinlich da auch schon erzählt habe und was mir sehr am Herzen liegt, ist ja VHS und Handwerk. Ne? Also dass ich gerne für die Volkshochschule in Zukunft einen Ort schaffen möchte, man sich sehr konkret und praktisch handwerklich betätigen kann, sowohl mit ganz alten Techniken als auch mit gegenwärtigen und auch hoffentlich zukünftigen. Das wäre mir wichtig.
Sie sind ja gelernte Schreinerin und da habe ich mir überlegt, wenn Sie die VHS Wiesbaden schreinern wollten, wie sähe die aus? Welches Holz würden Sie dafür nehmen?
Ah, das ist eine interessante Frage. Auch wahrscheinlich Psychologen könnten das dann so deuten, was man dann für Materialien nimmt. Also,
Das machen wir dann anschließend.
Ich wollte gerade sagen, ich würde Abstand nehmen von sowas wie deutscher Eiche. Das ist mir zu, zu politisch aufgeladen. Aber es müsste ein hartes Holz sein, aber auch mit einem warmen Ton. Vielleicht Buche. Oder mein Lieblingsholz Linde. Also die Linde finde ich auch sehr schön, ein sehr schönes Holz und sehr langlebig und sie duftet schön im Frühling. Ist aber, glaube ich, eine Bienenkillerin. Also insofern ist es vielleicht doch nicht so eine tolle Wahl. Aber ich bleibe jetzt mal bei der Linde. Also es müsste ein Lindenholz sein.
Welchen Input wollen Sie unbedingt in die Stadt geben?
Also ich glaube, mir ist es eine Herzensangelegenheit, dass wir weiter relevant sind, dass wir gute Bildungsangebote machen und nach wie vor für eine ganz breite Bevölkerung eigentlich. Also sowohl Menschen, die erst kurz in Deutschland sind, die versuchen, sich hier zu integrieren, zu verstehen, wie Deutschland funktioniert, wie Wiesbaden funktioniert. Und aber auch für die Leute, die sehr wissbegierig sind, die sich weiterbilden möchten, auch für die ganz Kleinen. Also das Thema junge VHS ist auf jeden Fall auch eine Herzensangelegenheit. Da suchen wir gerade noch nach Möglichkeiten, das weiter zu finanzieren.
Was heißt denn junge VHS?
Also wirklich für Schulkinder im Grunde und gerne auch die, die ganz fix sind und die vielleicht ja auch mehrere Geschwisterkinder haben, wo es vielleicht auch zu teuer ist, für alle ein Bildungsangebot teuer zu kaufen, also wo es erschwinglich sein muss in den Ferien, sich in allen möglichen Fachgebieten, Musik, Kunst, aber auch Naturwissenschaften zu bilden. Also das ist schon so ein Traum, dass wir das weiter ausbauen für die ganz Kleinen.
Das Thema Bildung ist ein großes, haben Sie gerade gesagt, und vielleicht so wichtig wie nie in diesen Zeiten der Pandemie, in der Bildungsdefizite aktuell besonders spürbar sind. Eine große Aufgabe. Was steht also an, neben dem üblichen Sprachen und berufliche Bildung etc., zum Beispiel auch vermehrte Orientierungsangebote, Aufklärung, Integration, also dicke Themen. Ja. Denken Sie auch in diese Richtung?
Auf jeden Fall. Also das Thema politische, gesellschaftliche, aber auch kulturelle Bildung ist auf jeden Fall, das sind Themen, die werden für uns sehr wichtig sein. Und ich denke, wir haben alle jetzt in der Pandemie gesehen, dass es dringender denn je ist, dass wir die Allgemeinbildung stärken, dass wir gute, vernünftige Entscheidungen treffen, dass sie unser reichhaltiges Erbe, was wir ja auch kulturell in diesem Land haben, dass wir das weiter aktiv feiern und leben. Und auch weiter fördern, im Grunde auch durch solche Bildungsangebote. Und da gehen wir einfach verschiedene Wege. Das kann nicht die eine Maßnahme sein, aber also in Zukunft werden wir auch noch stärker zum Beispiel mit dem Museum Wiesbaden zusammenarbeiten, da auch hingehen. Also das ist auch so ein Trend, vielleicht könnte man sagen, VHS goes ... Also dass wir uns Kooperationspartner auch wirklich noch weiter verstärken in der Stadt oder mit der Domäne Mechtelshausen zu kooperieren, dass wir dort auch Bildungsurlaube anbieten können. Also das sind so Pläne, was wir gerne machen.
Und dann wäre da noch die schwergewichtigen Zeitgeist-Themen wie Cancel Culture, Sprache oder kulturelle Aneignung. Dazu kommen wir gleich nach dem folgenden Musikstück Mozart in Egypt. Die Entführung aus dem Serail von Wolfgang Amadeus Mozart ist übrigens vor 10 Jahren vom Intendanten des Staatstheaters Wiesbaden, Uwe Erik Laufenberg, im Irak aufgeführt worden. Es war die erste Opernaufführung in dem Land überhaupt. Für seine Verdienste ist Laufenberg nun am Samstag mit dem kurdischen Kulturpreis geehrt worden. Glückwunsch! Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde in der Frage an meine Gäste Stefanie Dreifürst und Hartmut Boger von der VHS Wiesbaden, die qua Amt Orientierung geben müssen. Wie halten wir es mit dem Problem kulturelle Aneignung?
Ein immer aktuell heiß diskutiertes Thema. Also ich finde, man kann das gerade vielleicht in Deutschland auch absolut zu Recht kritisch sehen, ne? Also wenn man gerade an so Phänomene denkt, wie dass alle deutschen Kinder gerne Indianer spielen und immer zu Fasching sich mit Federn schmücken und irgendwie so ein romantisiertes Bild von indigenen EinwohnerInnen haben. Wenn man so schwierige Personen wie Karl May anschaut, der, ich glaube, so typischer Hochstapler war, einfach auch im Gefängnis gesessen und nichts von dem, was er da angegeben hatte, stimmte. Also der auch ja die Reisen überhaupt nicht unternommen hatte. Also ich finde, in Deutschland ist das ein schwieriges Thema und wir sind da, glaube ich, immer noch zu wenig sensibel. Also dass, sagen wir mal, die Bevölkerungsgruppe, die jahrhundertelang es gewöhnt ist, immer Recht zu haben, jetzt so Bauchkrummeln damit kriegt, dass auf einmal andere Stimmen laut werden und sie die Deutungshoheit verlieren. Also ich bin da eher auf der Seite der Vorsichtigen.
Wie ist denn Ihre Meinung? Darf man nicht mehr als Chinese gehen, Fasnacht, oder Indianerschmuck tragen?
Man darf alles, nur man muss dann auch durchaus mal mit Kritik und Gegenwehr rechnen. Also genau das ist ja der Punkt. Freie Meinungsäußerung ist wichtig, aber das heißt nicht Freiheit von Kritik für das Verhalten. Also ich würde mich nie als Chinesin ausstaffieren. Ich finde, es gibt genug andere Sachen, wie man gehen kann, ohne einer, sagen wir mal, ethnischen Gruppe auf die Zehen zu treten. Also ich würde es persönlich nicht machen, aber jeder kann das so halten, wie er möchte.
Hartmut, dürfen wir noch Karl May lesen, der Achtung, roten Rasse ein Denkmal setzen wollte?
Man darf hier Karl May lesen. Ich habe auch ein paar Lieblingsstellen bei Karl May. Die stammen allerdings nicht von Cara Benemsi oder von Old Shatterhand, sondern von Trapper Geierschnabel. Und zwar, wie er im Zug von Mainz nach Berlin einem hochnäsigen, unverschämten preußischen Offizier die Fresse poliert. Das finde ich eine super Szene.
Das ist eine wunderbare Szene und die hast du uns auch schon mal erzählt in der Blauen Stunde. Haben wir schon uns damals totgelacht in der Karl-May-Sendung. Aber es geht jetzt um die rote Rasse.
Ich finde es interessant, dass Rafik Shami zum Beispiel sagt, dass Karl May von Kurdistan mehr verstanden hätte als die meisten heutigen Politiker oder Ethnologen. Also das fand ich schon eine nachträgliche Adelung von Karl May, wenn er auch nie da war. Man muss auch nicht in einem Land gewesen sein, um was davon zu verstehen. Das reicht ja bei vielen Touristen auch nicht. Man fährt dahin, das ist ein touristisches Highlight und hat trotzdem nichts verstanden. Also das ist garantiert jetzt nichts. Nee, ich würde mir auch nicht mehr. Ich habe als Kind natürlich begeistert Cowboy. Ich war Häuptling der Tegumseebande, völlig selbstverständlich, aber die edlen Wilden, wir hatten Tegumsee gelesen, zusätzlich zu Karl May, und das war ja aus dem Franks Verlag, und das war tatsächlich eine ziemliche Verklärung des edlen Wilden, und würde ich heute nicht mehr machen, natürlich nicht. Wir haben einfach völlig richtig, dass diese kolonialistische Vergangenheit in Kritik gerät und die ganzen Restitutionsverhandlungen laufen und die ganze Demütigung, Beleidigung, Ausbeutung unter imperialistischen, kolonialistischen Vorzeichen richtig in Kritik gerät und Kulturgüter zurückgegeben werden müssen und Entschädigungen bezahlt werden.
Klar, das ist wieder ein anderes Thema. Wir kommen jetzt nur zu der Sprache. Also heißt das auch, dass die Karl-May-Bücher gar nicht mehr Kindern gegeben werden sollen, damit sie diese Sprache nicht lesen müssen?
Nee, die haben also historischen Wert auch. Da muss man darauf hinweisen, das ist da und da geschrieben worden.
Ich habe noch ein anderes Beispiel hier. Auch Mickey-Maus-Leser müssen anscheinend geschützt werden, und zwar vor Wortwitz. Ja. So etwa hat die geniale Erika Fuchs Sprüche und Lautmalereien und Zuschreibungen erfunden, an denen Generationen von deutschsprachigen Kindern ihren Spaß hatten. Jetzt darf laut Verlag der Maharaja von Zastrabad nicht mehr von Dagobert Duck mulmiger Muselmann genannt werden. Jetzt muss es heißen mickriger Möchtegern. Ist das in Ordnung?
Ich bin ja als Germanistin und auch ehemalige Mitarbeiterin des KiKa, also wo ich mich viel mit Redaktion von Drehbüchern beschäftigt habe, um die kindgerecht zu machen, ein bisschen meine Haltung dazu äußern. Also klar, ich bin auch Feministin und mir ist das nicht generische Maskulinum sehr wichtig. Also es ist auch die Volkshochschule gendert, natürlich. Sichtbarkeit ist mir wichtig. Und ich bin natürlich aber jetzt auch keine, also meine Schwerpunkte im Literaturstudium waren Mittelalter und frühe Neuzeit. Ich habe, denke ich, einen ganz guten Überblick über die deutsche Sprache und bin jetzt auch keine, die Sachen verbieten will, sondern eher dann einen Kommentar dazu hinterlassen. Also schon auch diesen reflektierten Erwachsenen. Umgang mit historischen Quellen. Aber wenn man auch sieht, Pippi Langstrumpf, dass einfach unreflektiert nach wie vor das Wort Neger da drin vorkommt. Also da würde ich schon sagen, Sprache prägt unser Denken und bei bestimmten Begriffen ist es heutzutage unvorstellbar, dass man die einfach unreflektiert weiter benutzt.
Und mulmiger Muselmann?
Ja, weiß ich nicht. Muselmann hat durchaus also seine historische Bedeutung gehabt in der deutschen Sprache, aber es ist ja jetzt auch kein, in unserem jetzigen Verständnis, kein freundliches Wort.
Und ja, also Dagobert war auch nicht freundlich.
Ja, klar, aber also das ist so ein Grenzfall, würde ich sagen. Ich glaube, manchmal sind diese Beschwerden, ne, das soll doch bitte alles genauso bleiben, wie es früher war, als ich das kannte in meiner Kindheit, das sind auch unglaublich Faulpelze. Also man muss dann halt kreativ werden. Deswegen habe ich das mit dem Drehbuchschreiben erwähnt, weil ich mir immer dann fantasievolle, zum Beispiel Beschimpfungen ausdenken musste, die halt für den Kika und die Zielgruppe geeignet war. Da muss man sich halt mal geistig anstrengen. Ja, finde ich in Ordnung.
Also das sind alles Themen und Stoff für eine eigene Sendung. Kommen wir zurück auf Neues bei der VHS. Stichwort Vernetzung, das haben Sie ja schon erwähnt. Also, dass Sie sich vernetzen wollen. Beispiel Museum. Mhm. Und wie noch?
Naja, also ich knüpfe da ja auch nicht bei Null an. Ich habe da ja einen reichhaltigen Garten bereits vorgefunden und eine seit 100 Jahren eben bestehende Institution, die sehr vielfältige Verästelung auch in dieser Stadtgesellschaft hat. Wo ich halt Potenzial sehe, ist eben dieses noch vielleicht noch mal stärker diesen Input von außen hineinholen und den dann hier nutzbar machen. Weil ich denke, das ist schon etwas, was Wiesbaden auch gut tut, das Input von außen reinkommen, frischer Input und dass man vielleicht auch dieses Netzwerk der Volkshochschulen selbst auch nochmal stärker anzapft, wo einfach diese Gruppe dafür sorgt, dass man zum Beispiel hochkarätige RednerInnen bekommt für kleines Geld und das miteinander teilt. Also das VHS Wissen Live zum Beispiel ist relativ neue Geschichte, die vor allem aus den bayerischen Volkshochschulen kommt, die sehr innovativ da auch sind, dass man gemeinsam sozusagen sein Geld zusammenlegt und hochkarätige Rednerinnen und Redner besorgt. Und da haben alle was davon. Also das sind so Dinge, wo ich uns als, sagen wir mal, Volkshochschule einer Landeshauptstadt auch gerne noch weiter nach vorne bringe, dass wir selber auch Vorträge erstellen, die dann anderen Volkshochschulen zugutekommen. Also da, denke ich, dürfen wir ein bisschen ehrgeizig sein weiter.
Und diese Vorträge von den hochkarätigen Personen, die werden dann aufgezeichnet, genau. Geht das dann online?
Genau, ja? Das geht online.
Also die sind nicht Die
machen keine Tingeltour. Leider nein, das wäre natürlich eigentlich ein kreatives Konzept, könnten wir mal drüber nachdenken.
Das wäre doch ganz schön, ja. Wäre ausbaufähig.
VHS on Tour, auf jeden Fall.
VHS on Tour, genau.
Ja, ich würde mir das gleich mal schützen lassen nach der Sendung.
Sie setzen auch sehr auf online.
Ich denke auf jeden Fall. Also es ist, das Zauberwort heißt auch hier Hybrid, also dass man sagt, man flankiert es. Also die Präsenzangebote und ich denke, das ist aber auch was Volkshochschule ausmacht und die Lust an der Präsenz, an der Gemeinschaft, am Vorort präsent sein und Gruppen auch, ne, ich gucke dann gerade in Hartmuts Richtung, man hat so seine Klientel, man hat eingeschworene Gruppen und das gibt den Menschen auch ganz viel und das möchte man ihnen ja auch nicht wegnehmen. Im Gegenteil, man möchte dann einfach tolle Zusatzangebote machen, die man so in Präsenz sonst nicht hätte.
Und diese Online-Angebote, die Sie bislang schon hatten, sind die auch gut angenommen worden oder war das schon noch jetzt gewöhnungsbedürftig?
Das ist ganz unterschiedlich nach Zielgruppe. Also es gibt natürlich Menschen auch in der Pandemie, für die das ganz wichtig war, dass das weiterläuft. Also gerade was Schulabschlüsse, wenn man da einen Realschul- oder Hauptschulabschluss nachholt, das musste auch in der Pandemie gehen. Da haben wir ganz schnell auch auf online umgeschaltet und da haben wie sonst in jedem Präsenzjahr auch 95% der Teilnehmenden haben ihren Abschluss geschafft. Also ich finde, das ist aller Ehren wert. oder in den Arbeitsmarktprojekten, wenn Langzeitarbeitssuchende vermittelt werden. Das musste auch online machbar sein. Da gab es natürlich dann auch die Vorlagen, also Vorgaben vom Jobcenter, dass wir das umzusetzen haben. Da haben wir ratzfatz aufgerüstet mit Laptops und Plattformen, wo das vonstatten gehen kann und Schulungen vor allem. Aber ich meine, wenn wir das nicht schaffen als Weiterbildungsinstitution, wer soll es dann? So, also das Schulen, das können wir natürlich irgendwie und da haben wir auch so einen Ehrgeiz, dass wir das dann hinkriegen.
Verraten Sie uns doch mal, was wird denn das nächste Schwerpunktthema sein?
Also wir haben dieses Jahr natürlich noch die Historie, also sowas wie Stadtgeschichte in Klammern N, also Geschichten, die in dieser Stadt stattfanden, das sichtbarer zu machen ist uns ein Anliegen und wir werden auch weiterhin auf das Thema Verschwörungsmythen und Aufklärung und so weiter, also Öffentlichkeitsarbeit setzen und als nächstes, vielleicht dann nächstes Jahr, wenn wir wieder in Präsenz können, ist auf jeden Fall das Thema auch Nachhaltigkeit und wir wahrscheinlich alle wissen, das Jahr des Wassers steht ja auch an nächstes Jahr in Wiesbaden. Ein hochspannendes Thema, da wird die Volkshochschule ganz eng mit dabei sein und viele interessante Vorträge zum Thema Wasser, was natürlich auch einen politischen und einen ökologischen Aspekt hat.
Also Sie sind dabei.
Wir sind dabei.
Gewichtig dabei.
Naja, also weiß nicht, will man heute gewichtig sein, aber wir sind auf jeden Fall mit relevanten Themen mit dabei, genau.
Ihr Engagement ist breit, so sind Sie gerade in den Vorstand des Partnerschaftsvereins Wiesbaden-Istanbul-Fatih gewählt worden. Haben Sie dafür auch schon Pläne?
Also es ist tatsächlich, war meine Motivation, nicht nur an das Wirken meiner Vorgänger anzuknüpfen, sondern es ist ein Lebenstraum von mir, nach Istanbul zu fahren. Das habe ich bis jetzt nicht geschafft, aber ich bin ja auch Kunsthistorikerin und für mich ist auf jeden Fall Istanbul ein Traumziel. Deswegen habe ich das schon sehr laut gesagt, sobald es wieder geht, möchte ich da auf jeden Fall hin. Also ich freue mich da sehr drüber, über die Kooperation und finde, dass das auch wichtig ist, also nicht nur für Istanbul, sondern auch für Wiesbaden, dass wir das weitermachen.
Ja. Da möchten wir auch alle gerne hin, wir Mitglieder des Vereins, wieder mal nach Istanbul reisen. Ja, und das war's für heute. Ich danke meinen Gästen herzlich fürs Kommen, Stefanie Dreifürst und Hartmut Boger. Und hier noch ein Hinweis auf die Ausstellung We Are Part of Culture. Sie zeigt queere Persönlichkeiten von der Antike bis heute, die die europäische Gesellschaft in Kultur, Politik und Wissenschaft nachhaltig geprägt haben. Bis zum 31. Oktober in der VRS zu sehen. Das heutige Gespräch können Sie nachhören auf der Homepage der Blauen Stunde unter wiesbadener-kulturgespräche.de. Außerdem empfehle ich einen Schatz aus dem Archiv der Blauen Stunde vom August 2012 mit Hartmut Boger, ebenfalls auf der Homepage. Und jetzt noch von dieser Stelle aus herzliche Grüße an den vormaligen Direktor der VRS, Philipp Salomon Menger, nun im Norden der Republik. Auch er hat seinen Anteil an den 100 Jahren VRS und wird von vielen in Wiesbaden sehr vermisst. Hallo Philipp. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jutta Schostak mit einem Stück der Wiesbadener Juristenband, die 2021 ebenfalls feiert, nämlich ihr 50-jähriges. Gratulation. Und wir hören Summertime.